Kunstradio. Radiokunst.
Ich will mir kein Messer in die Rippen jagen lassen.
Die Fernsehserie Raumschiff Enterprise war Ausgangspunkt für das radiophone Stück Ornamentale Reise von Martin Breindl, das heute im Kunstradio erstgesendet wird. Beim Kunstradio begrüßt sie Heidi Grundmann. Die Ornamentale Reise entstand in der Kunstradioserie RP4, also im Digitalstudio des Wiener Funkhauses. Der Autor, Martin Breindl, Jahrgang 1963, ist Wiener und hat an der Hochschule für angewandte Kunst studiert, ist also bildender Künstler. Er ist mit Rauminszenierungen und Installationen, mit Videoarbeiten und intermedialen Performances an die Öffentlichkeit getreten und wird das übrigens auch morgen um 19 Uhr im Palais Liechtenstein im Rahmen der Veranstaltungsreihe Interferenzen des Museums Moderner Kunst tun. Wie immer bei seinen Intermedia-Arbeiten nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, am häufigsten mit Andrea Sodomka. Zentraler Begriff der Arbeit von Martin Breindl und den Künstlern und Künstlerinnen, mit denen er zusammenarbeitet, ist die Vernetzung.
Ich gehöre zu einer Generation, die mit Fernsehen, mit Radio, mit Telefon ganz selbstverständlich aufgewachsen ist, mit diesen ganzen Medienverknüpfungen, die sich ergeben, und da ist es eigentlich ganz logisch, dass man mit dieser Verknüpfung arbeitet. Und auch nach der ganzen Diskussion der Postmoderne jetzt, die sich ja sehr stark auf Medienkritik und auf Mediensysteme bezogen haben, wird es für mich einfach Selbstverständlichkeit, mit vielen Dingen zu arbeiten. Wobei ich ganz genau weiß, dass ich viele Dinge, mit denen ich arbeite, nicht hundertprozentig beherrsche von der technischen Seite, sondern oft nur ganz, ganz rudimentär.
Die Arbeit nach dem Prinzip der Vernetzung macht es unmöglich, ganz genaue Arbeitsergebnisse vorauszusagen. Es werden sozusagen parallele bzw. simultane Linien in Raum und Zeit gelegt. Linien, zwischen denen Verknüpfungen entstehen oder auch nicht.
Wenn man mit notgedrungen, wenn man kompliziertere Sachen macht wie Performances oder Medieninstallationen oder so, das entsteht daraus, dass man mit Menschen oder mit Künstlern oder mit Leuten zusammenarbeitet, die sich ja zuerst einmal finden müssen. Und jeder übernimmt dann sozusagen irgendwo einen Bereich, wo er einfach am meisten Erfahrungen hat und wo er am besten ist. Und die Arbeit miteinander entwickelt sich ganz notwendigerweise zu einer Kommunikationsarbeit, wo aber von vornherein nur die Linien da sind, die einzelnen Linien, die dann simultan in einem Geschehen ablaufen. Und die Kommunikation zwischen den Linien ist das, was dann letztendlich das Ergebnis definiert. Und das kann aber in jeder anderen Situation anders ausschauen. Vor allem für mich oder für uns in Zusammenarbeit ist immer entscheidend, was will ich tun, und daran, dann mache ich so quasi die Struktur des Ganzen, und dann entscheide ich, welche Medien verwende ich und mit welchen Leuten möchte ich zusammenarbeiten. Das heißt, das kann ganz simpel ausgedrückt, wenn ich mir irgendwo ein Problem stehe oder wenn ich irgendwas was machen will, dann kann das... ist es für mich von vornherein keine Wertigkeit, ob das jetzt eine Zeichnung ist mit Bleistift auf Papier oder ob das jetzt eine intermediale, hypertechnische Performance wird oder ob das eine Radiosendung wird oder weiß ich was. Ne?
Die Radioarbeit Ornamentale Reise, die wir Ihnen heute vorstellen werden, und um Ihre Feinheiten mitzubekommen, ist eine längere Einleitung notwendig. Diese Radioarbeit ist die erste Medienarbeit Martin Breindls, die er nicht in Kooperation mit anderen Künstlern erstellt hat, sondern zunächst allein und in langwieriger Vorarbeit.
Die Überlegung lag einfach darin, wenn ich ein Radiostück erarbeite, ein radiophones Stück, also muss ich mir Gedanken darüber machen, was Radio ist und was eine Sendung ist. Und ich bin dann so über sehr, sehr viele Schritte, die jetzt lieber auslasse, weil sonst du für das Ganze aus. Und wird endlos. Ich bin dann gekommen, dass es eine Fernsehserie gibt, wo der Sendeaspekt direkt inszeniert wird. Und zwar ist das im Raumschiff Enterprise. Und da gibt es den Effekt des Reisens, wo man sich ganz einfach dann durch die Gegend beamt. Also man ist da im Raumschiff und will auf einen Planeten, der so ein paar hunderttausend Kilometer entfernt, und man stellt sich in eine Apparatur, die den Menschen in Informationseinheiten, in kleinste Informationseinheiten auflöst, also dekodiert, ihn in eine Welle verwandelt, in dem Fall eine Langwelle verwandelt, und auf dem Zielpunkt oder an dem Zielpunkt dann wieder kodiert. Dann gibt es ja gewisse Probleme dabei. Dann kann man sich die Frage stellen, nachdem das ja im Prinzip eine Reproduktion ist, ist es immer noch der gleiche, der vorher war? Und das Ganze ist ganz, gibt es auch schon Bücher drüber, philosophische Aspekte dessen. Und im Prinzip ist für mich eine Radiosendung oder eine Fernsehsendung im Prinzip quasi die Vorform des Beamens. Also das war so der erste Ansatzpunkt. Ich wollte ein Stück übers Beamen machen. Und dann habe ich mir zu Hause auf Video dann 40, 50 Folgen dieser Serie angeschaut und habe versucht, irgendwo eine Struktur dieser Sendungen zu finden, wie diese funktionieren. Und bin draufgekommen, dass die ganze Entwicklung dieser Sendung, das, was sozusagen erzählt wird, auf zwei Ebenen passiert. Das erste sind ganz wenige Einstellungen. In der Filmsprache nennt man das Totale, also wo man die ganze Disposition, die Bühne quasi sieht. Und da wird der Plot, der erzählerische Plot, ausgebreitet, und der kommt so immer in Abständen von einiger Zeit, kommen so lange Einstellungen von 30 Sekunden oder so, und da wird das erzählt. Und dazwischen gibt es eigentlich nur relativ rasche Schnittfolge, Schnittwechsel von Schuss gegen Schuss, die einzelnen Kontrahenten. Und das Ganze ist eigentlich ein ganz ornamentales Prinzip.
Daher also der Titel »Ornamentale Reise«. Auch über die Figuren der Serie Raumschiff Enterprise hat Martin Breindl bei seinen Analysen einiges herausgefunden.
Die vier Hauptfiguren, das ist der Captain James T. Kirk, dann ist es der Mr. Spock, der Vulkanier, der Cheflogistiker an Bord, dann ist es der Chefarzt McCoy, der ein Ire ist, und dann gibt es noch den Scott, das ist der Chefingenieur. Und diese Figuren sind eigentlich ziemlich unterschiedlich und ziemlich genau durchgezeichnet. Also es hat jeder sein eigenes Design. Und wenn man aber das im Konnex mit allen anderen Figuren dieser Serie sieht, bemerkt man eigentlich, dass es sich in Wirklichkeit eigentlich nur um eine einzige Person handelt. Und zwar die genau jetzt da aufgesplittert wird. Der Mr. Spock, der Cheflogistiker, symbolisiert irgendwo das rationale Prinzip im Menschen. Der McCoy, das ist die genaue Opposition dazu. Der Doktor, der Ire, das emotionale Prinzip. Der Mr. Scott, der Chefingenieur, wäre das exekutive Prinzip. Und der Captain Kirk wäre das moralische Prinzip. Und ich glaube, dass das mit irgendwo ein Faktor ist, diese Handlungsstrategie, vier Personen zu haben, die in Wirklichkeit ein Mensch sind, mit allen seinen Problemen, seinen Oppositionen, dass das auch das ausmacht, dass die vier am Schluss immer als Sieger dastehen. Und es gibt dann die Aliens, also die Fremden, die quasi so immer angreifen oder irgendwas wollen oder das Raumschiff kapern wollen oder irgendwelche fremden Planeten besiedeln wollen oder Krieg führen wollen, die viel weniger durchgezeichnet sind und die immer eine totalitäre Struktur haben. Es gibt immer einen Chef und alle anderen müssen machen, was er sagt. Und das Ganze ist eine strenge Struktur von Abhängigkeiten und Unterdrückung. Ich muss dazu noch sagen, das stimmt nicht für alle Serien. Einige Serien sind von anderen Regisseuren gedreht worden und da gibt es dann wieder Unterschiede.
V Von der Analyse der Serie Raumschiff Enterprise war es noch ein weiter Weg zum Radiostück.
So wie es beim Beamen eine Dekodierung und eine Neukodierung wieder gibt, habe ich versucht, jetzt diese Sendung zu oder eine Folge dieser Sendung zu nehmen, sie zu dekodieren, dann auf die Reise zu schicken und für meine Begriffe jetzt neu zu belegen, also neu zu kodieren, auf eine Radioebene hin. Weil man gedacht habe, es sind beide Sendermedien und Rezeption müsste eigentlich übertragbar sein.
Die ornamentale Radioreise hat 4 Ebenen. Eine Sprachebene, eine Atmosphärenebene, eine Geräuschebene und eine Zitatebene.
Die Sprachebene wird genau dann eingesetzt, wenn die narrativen Strukturen der Serie hervorkommen. Es wird zeitlich genau kodiert. Und ich habe in diesen einzelnen Ebenen überall sehr assoziativ gearbeitet. Also das habe ich dann quasi ganz willkürlich belegt. Und die Textebene entstammt einer Radiosendung. Martin Heidegger, Denken in dürftiger Zeit. Und es geht da um ein Philosophie-Symposium, um ein Heidegger-Symposium in Ottertal, wo sehr genau das, was ich in der Analyse herausgefunden habe, wieder konfrontiert wird, und zwar auf der einen Seite die Science-Mystik des Martin Heidegger gegen die strenge Wissenschaftlichkeit der marxistischen Philosophie. Und ich habe einfach 2 Texte daraus genommen, habe sie gegeneinander gesetzt. Und im Lauf des Stückes passiert es, dass die Texte immer mehr ineinander verschwimmen. Und am Schluss gibt es quasi einen Textkorpus, der im Prinzip völlig sinnlos ist, aber genau noch so klingt wie die Statements am Anfang. Und für die Präsenz des Textes ist es aber nicht wichtig, dass er andauernd verständlich ist, sondern es gibt die Möglichkeit, dass der Text nach hinten geht, also einfach in die Unverständlichkeit ausgeblendet wird. Und dann gibt es einen sehr starken Stereoeffekt, der oft wandert der Text von links nach rechts und so. Und der ist wieder abgenommen von den Kamerabewegungen selber. Also ich habe eigentlich das Optische und die Dialoggrammatik übersetzt.
Was ist das, die Philosophie? Weil das Thema weit ist, bleibt es unbestimmt. Weil es unbestimmt ist, können wir das Thema unter den verschiedensten Gesichtspunkten behandeln und dabei immer etwas Wichtiges sprechen. Weil bei der Verhandlung dieses weitläufigen Themas alle nur möglichen Ansichten durcheinander laufen, kommen wir in die Gefahr, dass unser Gespräch ohne die rechte Sammlung bleibt.
Für die Bestandteile der sogenannten Geräuschebene kam ein Geräuschemacher ins Studio. Einer der Spezialisten, die beim Synchronisieren von Filmen die Nebengeräusche erzeugen.
Die Geräuschebene ist eine Umkodierung der handelnden Personen, wobei ich die 4 Hauptpersonen belegt habe mit unter Anführungsstrichen natürlichen Geräuschen, die von einem Geräuschemacher ausgeführt wurde. Und zwar sind das sogenannte Filmnebengeräusche, also die eigentlich um einen Film wirklich authentisch darzustellen, immer notwendig sind, dass die dahinter liegen, die man aber als Zuschauer eigentlich nur noch im Hinterkopf wahrnimmt. Aber wenn sie fehlen, dann nimmt man es wahr. Das ist das Wichtige. Und ich habe genau die Filmnebengeräusche genommen und habe jeder der Hauptperson ein Geräusch zugeordnet. Und für den Captain Kirk wäre, dem moralischen Prinzip wäre das Gehen, also Schritte verschiedener Provenienz. Für das logistische Prinzip des Mr. Spock habe ich Degenfechten genommen. Das ist ein sprachliche Assoziation von geschliffener Logik. Ne? Und für das Emotionale des Dr. McCoy habe ich Rudern genommen und für das exekutive Prinzip des Mr. Scott habe ich Essen genommen. Die andere Ebene wäre dann die Ebene der Aliens, also der Außerirdischen. Und da habe ich genommen Originalgeräusche aus der Serie. Ich habe sie auch jeder Figur eines zugeordnet, ein Geräusch. Das wäre zum Beispiel das Geräusch des Beamens, das Geräusch des Kommunikators, dann eine elektrische Tür. Und zwar sind die damals, wir haben das herausgefunden, sind die damals mit einem alten Korg- oder Moog-Synthesizer gemacht worden. Wir haben die gesampelt, im Unterschied zu den natürlichen Geräuschen, die der Geräuschemacher nach meinen Anweisungen ausgeführt hat. Und das ist für mich auch dieser Gegensatz. Auf der einen Seite Geräusche, die, wo man das Menschliche dahinter merkt, wo es da andauernd präsent ist, also das eigentlich keine Maschine machen kann. Und auf der anderen Seite die Geräusche, die von einer Maschine erzeugt wurden und auch über das Sample, also in ganz kurzen Abständen als Schleife hintereinander gespielt werden, wo man die Schleife auch merkt, also das Technische auch merkt. Da wären nur die Atmosphären und die habe ich den Handlungsorten zugeordnet und da habe ich einfach ganz, ganz pragmatisch Außenraum, Innenraum, Maschinenraum, Kombüse, die hat man aus dem Archiv genommen und genau auch nach einem zeitlichen Schema, wobei das eine andere Zoom-Ebene wieder ist, also da wurde die ganze Serie zusammengezogen, die dann abwechselnd hinten läuft.
Die letzte Ebene des Radiostückes, die sogenannte Zitatebene, hat damit zu tun, dass amerikanische TV-Serien, wie eben Raumschiff Enterprise, so aufgebaut sind, dass in ihnen immer wieder Werbespots untergebracht werden können.
Das, was sich dann darstellt, um quasi wieder einzusteigen in die Serie, hatten die Macher der Serie immer so kleine Details genommen. Das wäre das Raumschiff Enterprise von außen, wie es durch den Raum fliegt. Und der Captain Kirk oder einer seiner Assistenten sagt dann immer, Eintragungen ins Logbuch, Sternzeit sowieso, sowieso. Und er erzählt immer das, was vorher passiert ist. Und ich habe jetzt an diesen Punkten, wo quasi der Macher der Serie darauf hinweist, sie sind noch in der richtigen Serie, habe ich jeweils ein Original-Dialog-Zitat aus dem Raumschiff Enterprise genommen, wobei ich aber versucht habe, die typischen Zitate wegzulassen. Also wo man sagt, was ich, Energie-Mr. Scott oder sonst irgendwas, das eigentlich fast jeder kennt, sondern ich habe ganz untypische genommen und das ist so fast ein bisschen burlesque. Es wird sehr viel Unsinn auch geredet dort. Und das ist aber andererseits auch wieder die Leistung dieser Serie, das darf man nicht vergessen, das Raumschiff Enterprise, dass es sehr stark auch diesen humoristischen Aspekt hat, sich ein bisschen selbst aufs Korn zu nehmen.
Junge, Sie wissen doch ganz genau, wo Bartel den Most holt. Und wenn sie das nicht akzeptieren will, dann zeigen Sie es ihr.
Ich möchte es auch sagen, ich möchte die Serie gar nicht auseinandernehmen, sondern ich liebe sie eigentlich. Also einfach, weil sie eine der wenigen Serien ist, die sehr, sehr viele Möglichkeiten einer differenzierten Haltung hat. Also es ist kein Imperialismus, der da passiert, wie es bei anderen Serien sehr oft der Fall ist.
Auch bei dem Radiostück Ornamentale Reise ist Martin Breindl, zuletzt im Studio gemeinsam mit Therese Hausl und Ingenieur Gerhard Wieser, seinem Arbeitsprinzip der Vernetzung treu geblieben.
Es läuft jede Linie an und für sich selbst in einer zeitlichen Struktur ab. Und das, was der Tonmeister und ich dann versucht haben, ist im letzten Abmisch die Linien zusammenzubringen nach einem hörbaren Prinzip, also wobei die Verbindungen, die Konnotationen, der Witz, die überraschenden Wendungen, die sich ergeben, eigentlich meist zufällig passieren. Und wir haben das dann nur noch unterstrichen oder wir haben das dann zurückgenommen, wo es zu stark war, und das ist dann quasi unsere Arbeit gewesen. Das ist auf der einen Seite in allen Ebenen meine Arbeit der Aneignung verschiedenster Dinge. Auf Englisch gibt es den Fachausdruck Appropriation. Und dann am Ende unser Eingriff, dieses zu gestalten. Wobei es mir aber nicht darauf angekommen ist, jetzt ein Musikstück zu machen oder ein Hörspiel zu machen oder ein geglättetes Stück zu machen, sondern ich wollte schon ein bisschen ein borstiges Stück machen, also wo sehr oft Ungereimtheiten auch passieren, aber wir haben es hingemischt auf das, was wir uns unter Radio vorstellen. Also es ist ein radiophones Stück im Schluss. Es hat mit Radio zu tun und mit sonst nichts.
Hören Sie also, am besten mit Kopfhörern, das radiophone Stück Ornamentale Reise von Martin Breindl. Länge 21 Minuten.
Die Erfahrung ist geheimnisvoll. Keine Bestimmung des Seins ist vollständig. Das Sein ist gewissermaßen der geheimnisvolle Ozean des Sinns, der nur schwach und abbildhaft eingeholt wird. Mit jeder Erkenntnis vergrößert sich das Subjekt.
Junge, Sie wissen doch ganz genau, wo Bartel den Most holt. Und wenn sie das nicht akzeptieren will, dann zeigen Sie es ihr.
Was ist das, die Philosophie? Weil das Thema weit ist, bleibt es unbestimmt. Weil es unbestimmt ist, können wir das Thema unter den verschiedensten Gesichtspunkten behandeln und dabei immer etwas Heftiges treffen. Weil bei der Verhandlung dieses weitläufigen Themas alle nur möglichen Ansichten durcheinander laufen, kommen wir in die Gefahr, dass unser Gespräch ohne die rechte Sammlung bleibt. Darum müssen wir versuchen. Dann müssen wir versuchen, die Frage genauer zu bestimmen. Das Gespräch wird auf einen Weg gebracht. Ich sage, auf einen Weg. Damit wird zugegeben, dass es gewiss nicht der einzige Weg ist. Es muss sogar offen bleiben, ob der Weg auf den Hinweise in Wahrheit ein Weg ist. Nehmen wir jedoch einmal an, wir könnten einen Weg finden, die Frage genauer zu bestimmen. Dann erhebt sich sogleich ein schwerwiegender Einwand gegen das Thema des Gesprächs. Wenn wir fragen, was ist das, die Philosophie, dann sprechen wir über die Philosophie. Die Absicht unserer Frage richtet sich jedoch darauf, in die Philosophie hineinzukommen. In ihr uns aufzuhalten, nach ihrer Weise uns zu unterhalten und zu philosophieren. Der Weg unseres Gesprächs muss deshalb nicht nur eine klare Richtung haben, sondern die Richtung muss uns zugleich auch die Gewähr bieten, dass wir uns innerhalb der Philosophie bewegen und nicht außerhalb um sie herum. Der Weg unserer Gespräche muss von einer Art und Richtung sein, dass das, wovon die Philosophie handelt, uns selbst angeht und berührt, und zwar in unserem Wann philosophieren wir? Offenbar erst dann, wenn wir mit den Philosophen ins Gespräch kommen. Dazu gehört, dass wir dasjenige, von dem Sie sprechen, durchsprechen. Dieses Miteinander durchsprechen, das ist das, die Philosophie. Weil sie weit ist, kommen wir in Gefahr, sie ohne die rechte Sammlung zu behandeln. Die Absicht richtet sich jedoch darauf, in sie hineinzukommen, in ihr uns aufzuhalten, uns zu unterhalten. Der Weg muss nicht nur eine klare Richtung haben, sondern muss uns zugleich auch die Gewähr bieten, dass wir uns innerhalb ihrer... Der Weg muss von einer Art sein, dass das, wovon sie handelt, uns berührt, und zwar in unserem Wesen. Wann?
Nehmen wir jedoch einmal an, wir könnten einen Weg finden, uns zu unterhalten. Dann ist es zugleich und zu werden gelangen. Die Selbstzellen und die selbstverständliche Tatsache, dass dieser Eindruck in den Kunstsammeln ist, das sei ein Weg.
So zu erfassen, wie es sich fühlt. In der Betrachtung der Phänomene offenbar kommen in die Eintastung hinein. Die neuzeitliche Wissenschaft ist von vornherein technisch. Sie zeichnet sich durch den Vorrang des Verfahrens vor dem Seienden selbst aus. Die moderne Wissenschaft enthält bereits in sich eine technische Komponente. Insofern sind wir anhand einer technisch immer komplexer werdenden Apparatur die Natur. Das Sein ist gewissermaßen der geheimnisvolle Ozean des Seins. Was der Verdeckung entrissen werden muss, ist das Sein des Seins. Es kann so weit verdeckt sein,
haben Sie denn nie aus Versehen einen Fußball in die Scheibe geschossen oder Äpfel geklaut?
Zeigt, so wie es sich von ihm selber her zeigt.
Sind Sie ein Mädchen?
Das Ende ist in den Anfang zurückgeschwungen, sodass eine völlige Erstarrung droht. Also, was ist das für Philosophie? Weil das Thema weit ist, wird das Subjekt in das menschliche Ich verlegt. Weil es unbestimmt ist, ist die neuzeitliche Wissenschaft von vornherein Technik. Die Gefahr, dass unser Gespräch ohne die rechte Sammlung bleibt. Das Sein wird gewissermaßen auf einen Weg gebracht, wenn nicht noch einmal Denken und Dichten zur gewaltlosen Macht kommen würde. Das Walten der planetarischen Technik erhebt zugleich einen schwerwiegenden Einwand gegen das Thema unseres Gesprächs. Das äußert sich dahingehend, dass das Sein durch den Begriff des denkenden Subjekts ersetzt wird. Die Erfahrung ist geheimnisvoll, richtet sich jedoch darauf, in die Philosophie hineinzukommen, uns zu unterhalten. Sie zeichnet sich durch den Vorrang des Verfahrens vor der Verwandlung dieses weitläufigen Themas aus. Da die Aufgabe der Philosophie ihre unableitbare und unverrechenbare Würde darin liegt, die Frage des Walten der planetarischen Technik erhebt zugleich die Frage nach dem Sein. Freilich kann es sich nicht um eine Ansicht des Seienden außerhalb.
Sind Sie ein Mädchen?
wird, ist ein Tiger, der im Dschungel brennt, weil niemand seine Mutter kennt.
Das Subjekt wird in das Menschen.
Ich will mir kein Messer in die Rippen jagen lassen. Ich muss sie noch mehr reizen.
Liegt doch heute noch mit einer Halskette.
Verdammt. Krankenabteilung.
Ich liebe dich.
Wer ist bitte Barton?
Der Grundzug dieser Der Grundzug dieser Wissenschaftlichkeit aber ist ihr kybernetischer Charakter.
Ich habe nie die Puppen tanzen lassen, Sir.
Die veränderte Stellung der Subjektivitätsphilosophie zur Welt äußert sich dahingehend, dass das Sein durch den Begriff des denkenden Subjekts des Subjekts verkennt die Tatsache, dass dieser Eingriff des betriebsamen Ichs das Seiende nicht das sein lässt, was es ist. Solches neues Denken hat keinen stiftenden Charakter, denn es denkt nicht das Sein des Seienden als Grund, Ursache oder Prinzip, sondern bleibt im Element des Seins selbst, wo es sinnlos und überflüssig ist, Gründe zu suchen und abzugeben. Solches Denken hat keine Bestimmung des Seins, ist vollständig. Innerhalb der Umwelt begegnet die Natur jeder Erkenntnis abbildhaft. Die neuzeitliche Wissenschaft wächst in seinem Geheimnis. Die Pflanze des Botanikers ist nicht die Blume am Rhein. Eine rationale Definition eines Flusses ist nicht die Quelle im Grunde und kann darum nicht definieren, weil das geografisch fixierte Entspringen seines Seins, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, immer nur Teil jenes Seins bleibt, dass es das Schicksal eines jeden Kunstwerks wird anfangs im Bereich des Unsichtbaren stattfinden. Eine unvorstellbare Verwüstung des Landes. Dieses noch Unsichtbare erfordert ein Vorblicken im gegenwärtigen Zeitalter. Sie hat ihren Ort. Was ist das? Das Subjekt wird in das menschliche Ich verlegt, weil das Thema weit ist, sodass Subjektivität und Ichheit gleichbedeutend sind. Bleibt es unbestimmt? Können wir das Thema unter den verschiedensten Gesichtspunkten behandeln? Die Selbstsetzung des Subjekts verkennt die Tatsache, dass dabei immer etwas Richtiges getroffen wird. Kommen wir in Gefahr, das Seiende so zu erfassen? Wissenschaft ist von vornherein Technik, richtet sich jedoch darauf, in die Philosophie hineinzukommen. Zwingt sie uns dann auf ihre Fragen zu antworten, als Dialog? Dasselbe der Philosophie? Das Element des Seins selbst? Die fragwürdigsten aller Machenschaften bleiben im Grunde ihre unableitbare und unverrechenbare Würde, wie es sich uns in der Betrachtung der Phänomene offenbart. Die Gewähr, dass wir uns innerhalb der Philosophie bewegen, hat keinen stiftenden Charakter. Das Ende ist in den Anfang. Das Ende ist in den Anfang zurückgeschwungen. Die neuzeitliche Wissenschaft ist auf dem Weg, auf den ich hinweise, dass es nicht der einzige ist, der ob es überhaupt ein inneres Licht an. Der Vorblick ist ein innerer Blick auf das Gestaltende, auf das Maßgebende. Das Unsichtbare richtet sich auf das, was fragend sichtbar werden soll. Der Grundzug des Seienden im Grunde ist sein kybernetischer Charakter. Die Entwurzelung eines Wegs, ich sage es eines Wegs, damit wird offen gelassen, ob der Weg auf dem Hinweise überhaupt sich innerhalb der Philosophie bewegt. Solches hat keinen stiftenden Charakter, sondern bleibt im Element eines Flusses und ist nicht die Quelle im Grund. Das
Das war Ornamentale Reise, ein radiophonisches Stück von Martin Breindl. Sprecher Robert Bielek. Geräusche Herbert Gießer. Tonmeister Ingenieur Gerhard Wieser. Schnitt Therese Hausl. Text aus der Sendung Martin Heidegger, Denken in dürftiger Zeit von Nikolaus Halmer, Textmontage Martin Breindl und die Stimmen von Captain James T. Kirk, Mr. Spock, Dr. McCoy, Ingenieur Scott, Botschafter Petri und Elan, Prinzessin von Elas. Dank an Andrea Sodomka, Herbert Rachowitz, Michael Palm und Karl Eigner. Heute in einer Woche im Kunstradio hören Sie eine neue Radioarbeit des Tirolers Ewald Spies, die zu einer Installation im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum gehört, die ebenfalls heute in einer Woche eröffnet wird.
Das Museum in Progress präsentiert
das Kunstradio Wochenhoroskop mit Daphne Courier.
Mit einer Übernahme bekommen Sie alle Hände voll zu tun. Warum haben Sie sich breitschlagen lassen, obwohl Sie gewarnt wurden? Ungestört dürfen Sie sich daher daran machen, eine Sache, an der Sie hängen, zu einem Abschluss zu bringen. Sie haben alles sehr gut im Griff. Vermeiden Sie voreilige und überstürzte Zusagen. Wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie Sie sich gedacht haben, werden Sie trotzig und eigensinnig. Verreisen Sie öfter, das wäre für Sie die beste Medizin. Sie haben alles sehr gut im Griff. Beruflich kommen Sie ganz ausgezeichnet voran. In einer Geldangelegenheit haben Sie den Überblick. Wie lange wollen Sie sich noch Zeit lassen? Wenn Sie nicht bald eine Entscheidung treffen, werden Sie mit ziemlichen Nachteilen rechnen müssen. In einer finanziellen Angelegenheit haben Sie noch nicht das erreicht, was Sie sich vorgenommen haben. Sie müssen eine ganz andere Taktik einschlagen. Sie sind sehr dynamisch und durchschlagskräftig. Sie werden daher auch mit den schwierigsten Aufgaben mühelos fertig. Machen Sie sich nicht allzu viele Gedanken über Dinge, die Sie derzeit nicht ändern können. Es gibt einige wichtige Aufgaben, die Sie unbedingt rasch erledigen sollten. Venus in einem harmonischen Winkel zu Ihrer Geburtssonne bedeutet, dass Sie in einer privaten Angelegenheit etwas Wunderschönes erleben.